Genau. Und jetzt kommt der zweite Teil von der Predigt.
Also ich muss sagen, das fand ich phänomenal, was da gesagt wurde. Und euer Applaus war sehr verhalten. Super, hey, echt cool. Gell, du hast zwar immer Sachen gesagt, da sage ich meinen Kindern immer, solche Worte sollen sie nicht sagen, aber das ist schon in Ordnung. Früher oder später werden sie eh sagen. Gut. Just do it. Genau darum geht's. Und vielleicht denkst du jetzt, während du hier drin sitzt, ja genau, die da vorne, der da vorne. Ganz sicher, da waren etliche unter euch dabei, die genauso denken. Die können das ja. Und die haben da ja so kreative Ideen. Aber mir fällt da erstmal gar nichts ein und so weiter. Was soll ich denn schon tun? Aber ich fand es faszinierend. Ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Aufzählung gekriegt von einem Prediger. Und die hat mich nach wie vor fasziniert, mich die immer wieder neu. Die will ich euch einfach mal vorlesen. Schau mal in die Bibel rein, was Gott für Chaoten gebraucht hat. Der Noah zum Beispiel, ganz vorne anfangen, das war ein Trunkenbold. Und trotzdem hat Gott die Welt durch ihn gerettet. Der Abraham, der war zu alt. Gibt es auch ein paar, gell? Die sind schon ganz schön alt. Aber es ist keine Ausrede. Der Abraham, der war zu alt für das, was eigentlich hätte passieren sollen. Aber Gott hatte großes Volk draus gemacht. Der Isaac, das war ein Tagträumer. Gell? Viele junge Christen, die träumen so ein bisschen durch die Landschaft. Aber das macht nichts. Gott will dich gebrauchen. Der Jakob war ein Lügner und trotzdem hat ihn Gott gesegnet. Die Lea war hässlich, hat er geschrieben. Gell? Josef wurde missbraucht, aber Gott hat sein Volk durch ihn gerettet. Der Mose hat gestottert und genau den hat Gott zum mächtigsten Mann der damaligen Welt geschickt. Der Gideon war ängstlich. Der Simson, der hatte langes Haar und war ein Frauenheld, gell? Aber als er endlich nach Gott schrie und gesagt hat, nicht mehr ich bin der Coole und der Macher und der Checker, sondern du sollst zum Zug kommen, da hat Gott ihn gewaltig gebraucht. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus, die waren eigentlich viel zu jung und trotzdem hat Gott sie benutzt. David hat sogar eine Affäre gehabt und war ein Mörder. Und wir wissen alle, es war ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht, weil er ein reines Herz hatte, aber weil er ein ungeteiltes Herz hatte. Ist genau das gleiche Wort in der Bibel. Dann geht es weiter in der Bibel. Elia und viele andere, hey, die waren suizidgefährdet. Da reden wir gar nicht drüber, wenn es uns als Christen mal so ätzend geht. Und genau solche Leute will Gott gebrauchen. Für Gott ist es kein Hindernis. Der Jesaja hat anscheinend nackt gepredigt, gell? Das müsstest du mal bringen heute. Der Jona, der ist davongelaufen von Gott und trotzdem kam Gott mit seinen Plänen zum Ziel. Es hat zwar eine Weile gebraucht, aber Gott hat eine Ring rumgekriegt. Naomi, die war Witwe. Der Hiob, der hat alles verloren gehabt. Der Petrus hat Jesus verleugnet und trotzdem hat Gott ihn als Fels der Gemeinde eingesetzt. Die Jünger, die sind beim Beten eingeschlafen. Jetzt wüsst ihr mal gern, wem ist das schon so gegangen? Also ich kann mich gleich mal melden. Das sind nicht viele. Aber dann seid ihr was ganz Besonderes. Aber weißt du was, selbst wenn du beim Beten manchmal einschläfst, Gott will dich gebrauchen. Genauso wie er die Jünger gebraucht hat, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Die Martha hat sich über alles Sorgen gemacht. Oh, da gibt es viele Christen davon. Die Maria Magdalena hatte ein paar Dämonen. Das war auch kein Problem für Gott. Die Samariterin, die war geschieden, hat in Ehebruch gelebt. Und trotzdem hat Gott sie benutzt, um andere Menschen wieder zu sich zu ziehen. Phänomenal. Zachäus war zu klein. Ich weiß, das ist blöd, aber das ist kein Problem für Gott. Der Paulus war religiös. Das sind oft die Allerschlimmsten. Aber für Gott war es kein Problem. Der Timotheus hatte Magengeschwür. Und. Der Lazarus, der war tot. Und jetzt will ich dich einfach fragen heute Morgen. Was für Ausrede hast du? Es gibt keine Tatsache in deinem Leben, und keine einzige Ausrede, die gut genug wäre oder die relevant wäre in Bezug darauf, dass Gott dich nicht gebrauchen kann. Es gibt nichts. Gott arbeitet in uns und durch uns und vor allem auch trotz uns. Und wenn du dir heute nichts merkst, dann merk dir diesen einen Satz. Christus lebt in dir. Er will in dir arbeiten. Er will durch dich sichtbar werden für Menschen. Und er macht auch was trotz dir. Es kommt letztendlich gar nicht darauf an, dass wir immer alles richtig machen oder perfekt machen oder ideal machen. Es geht nur darum, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Du musst dich einfach ihm zur Verfügung stellen. Das ist alles. Einer meiner Lieblingsverse im 1. Thessalonicher 5, Vers 24, da steht ganz einfach drin, ist ein guter Vers zum Auswendiglernen, weil er so kurz ist. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ein phänomenaler Vers. Gott hat dich als sein Kind dazu berufen, in seinen Werken zu wandeln. Das ist deine Berufung, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Und er hat dich vorbereitet, darin zu wandeln. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Seinen Geist. Mehr gibt es eh nicht. Gott beruft meistens nicht nur fähige Leute, sondern er befähigt Leute, die er berufen hat. Das ist Gottes Business. Wer bist du? Wie bist du? Denn genau so will Gott dich gebrauchen. Jeden Moment deines Lebens. Lest euch mal einen Vers vor aus der Bibel, aus Johannes Kapitel 15, Vers 16. Das ist dieses ganz bekannte Kapitel, wo Christus darüber spricht, dass er der Weinstock ist. Und er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, da entsteht was draus, da geht die Post ab. Und dann sagt Jesus Christus in Vers 16, Johannes Kapitel 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt. Ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, das ist deine Erwählung, das ist deine Bestimmung, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also wir haben eine Berufung, eine Bestimmung. Und oft entsteht der schräge und komplett falsche Eindruck, hey, wenn da einer da vorne sitzt, oder wenn da einer da vorne steht, ja, bei dem ist das ja alles okay. Das ist ein geistlicher Überflieger, der ist immer eng dran an Gott. Die Beziehung ist immer super, da läuft alles immer glatt. Ich könnte euch jetzt stundenlang erzählen von den letzten Glaubenskrisen, die ich gehabt habe. Hey. Manchmal geht einfach alles schief. Und es ist manchmal alles zum Kotzen. Es gibt so viele Momente in meinem Leben, wo ich am liebsten sagen würde, ich schmeiß alles hin, mir ist alles Schnuppe. Das letzte große Mal, wo das so richtig krass war oder deutlich war, das war vor 1,5 Jahren oder 1,75 Jahren. Ich bin so in eine Arbeit involviert. Wir arbeiten viel mit straffällig gewordenen Jugendlichen, sozial benachteiligten Jugendlichen und ganz viel mit Flüchtlingen. Und wir machen so Camps mit denen in den Bergen, arbeiten viel mit christuszentrierter Erlebnispädagogik und erzählen denen von Jesus. Und oft sind die Camps Hammer, unglaublich. Und dann waren aber den Sommer 2016, da waren ein paar Camps hintereinander, die waren einfach nur anstrengend und zäh. Und ich war eh schon müde und dann war ich in so einem Camp drin und da ist wieder alles schiefgelaufen. Ein paar so Riesengroßkotze, so wie es früher selber war, Riesenklappe und die ganze Zeit nur Anti-Stimmung machen. Vollgas. Dann auch ein paar Sozialarbeiter dabei gewesen, die waren natürlich begeistert davon, dass wir über Jesus reden, gell? Kannst du dir eh vorstellen. Wenn immer alles relativ ist und es kein Wahr und kein Falsch gibt, dann wird es oft zum Problem. Und die sind voll dagegen gefahren, haben alles klein geredet, was wir ihnen gesagt haben über Jesus. Und in dieser Woche, da war ich so müde, da war ich so frustriert, da war ich so am Zweifeln, ob das überhaupt noch Sinn macht, was wir da überhaupt tun. Warum ich nicht lieber zu Hause sitze mit meiner Familie und meine ganze Familie, da einfach eine ganze Woche zu Hause sitzen lasse. Und ich war einfach verärgert und frustriert. Und dann bin ich morgens, weil ich nicht mehr schlafen konnte, früh aufgestanden. Da man, das ist in so einer Alphütte, der Almhütte, da hörst echt jedes Geräusch und wenn da ein paar schnarchen, dann bist du da sofort wach. Und ich war eben wach, weil die anderen geschnarcht haben. Und dann bin ich aufgestanden, so um 5 oder 5:30 morgens. Und dann bin ich rausgegangen und ich habe einfach mal geredet mit Gott. So, wie es mir gegangen ist. einfach mal ehrlich ausgepackt vor Gott. Er sagt, Gott, ich finde es so zum Kotzen alles. Und ich verstehe das nicht. Da tut sich überhaupt nichts. Jetzt gib mir doch mal wenigstens irgendwas, was mir ermutigt, dazu weiterzumachen. Und ich habe an dem Tag einen Psalm gelesen. Ich bin so nicht der Psalmleser, das ist eher so, keine Ahnung, ich lese lieber die Briefe von Paulus. Aber da habe ich einen Psalm gelesen und im Psalm 27, Vers 14, da hat Gott auf einmal zu mir gesprochen. Da hat er zu mir gesagt, vertraue auf mich. Sei mutig und dein Herz sei stark und vertraue einfach auf mich. Und zuerst habe ich gedacht, ja, du hast ja leicht reden. Und dann habe ich es einfach gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, Herr Jesus, ich nehme dich jetzt beim Wort. Ich vertraue auf dich, dass du aus der bescheuerten Woche was Gutes machst. Und ich gehe mutig vorwärts, obwohl es mir gar nicht danach ist. Und ich kann danach erzählen, was aus der Woche geworden ist. Aber da habe ich nur gemerkt, es geht gar nicht um mich. Es geht einzig und allein darum, dass ich meine Schwachheit ihm eingestehe und ihm zum Zug kommen lasse. Auf ihn vertraue und mutig vorwärts gehe. Darum geht's. Jedes Kind Gottes hat eine neue Bestimmung, nämlich dass du in den Werken wandelst, die Gott für dich vorbereitet hat, nur für dich. Nicht aus eigener Kraft, nicht im Vertrauen auf dich selber, sondern einzig und allein im Vertrauen auf ihn, den lebendigen Gott. Mutig sein, stark sein, vorwärts gehen, just do it, hat ganz viel zu tun mit drei Worten, von denen ein Wort schon zweimal gefallen ist. Fand ich voll cool. War eine Steilvorlage. Ich habe letztes Jahr eine Ausbildung gemacht, noch zusätzlich, so eine erlebnispädagogische. Und da hatten wir einen so einen kurzen Input. Wir haben immer so kurze Inputs bekommen und dann haben wir Aktionen gemacht, um das gleich umzusetzen oder zu erleben, wie auch immer. Und ich kann mir noch sehr gut daran erinnern, an dem Morgen ging es um drei Worte. Die haben kurz über die Worte so ein paar Gedanken drüber gesagt und dann uns erklärt, was es bedeutet. Und dann haben sie was gemacht mit uns. Und die drei Worte waren Komfortzone, Lernzone und Panikzone. Da haben sie gesagt, Komfortzone, das ist so wie das Wohnzimmer. Du sitzt zu Hause ganz gemütlich, ganz bequem oder so wie wir hier drin sitzen. Die sind ja total bequem, die Stühle hier. Echt super bei euch in der Hänselshöhe. Und da sitzt man halt so, Füße hoch und gemütlich so nach hinten vom Fernseher oder eine Packung Chips in der Hand. Eine super Sache. Das Problem mit der Komfortzone ist, man entwickelt sich menschlich nicht weiter in der Komfortzone. Also es waren keine Christen, die jetzt die Ausbildung gemacht haben. Dann gibt es die Lernzone. Die Lernzone ist der Bereich, wenn man das die Komfortzone ist, dann ist die Lernzone außerhalb unserer Komfortzone. Die ist größer als unsere Komfortzone. Und die Lernzone ist immer unangenehm. Man fühlt sich der Situation nicht gewachsen. Es ist was Neues. Man hat vielleicht Angst. Man zweifelt. Lauter solche Sachen. Immer in dieser Zone zu sein, in der Lernzone, wäre vielleicht eine Überforderung. Aber wenn du nie reingehst, wirst du nie wachsen in deiner Persönlichkeit. Und vor allem wird deine Komfortzone niemals größer, wenn du nie in die Lernzone gehst. Und dann gibt es noch die Panikzone. Die Panikzone, die ist so weit außerhalb von deiner Komfortzone, dass du gar nicht mehr klar denken kannst und nichts mehr dazulernen kannst. Gibt es auch. Und in dieser Ausbildung war das damals so, die haben uns dann einfach rausgeschickt und einen Citybound-Tag machen lassen. Das war damals in Freiburg, da im Schwarzwald. Die haben uns rausgeschickt ohne Geld, ohne Handy, ohne irgendwas und haben gesagt, hier habt ihr die A4-Zettel, da stehen viele Aufgaben drauf. Findet einfach mal für euch selber raus. Hört ihr das auch? Ist es Absicht? Okay. Also gut, lassen wir das mal weiterlaufen da im Hintergrund. Und sie haben uns die Aufgabe gegeben, findet einfach mal für euch persönlich raus. Wo endet denn eure Komfortzone? Wann seid ihr in der Lernzone? Wann seid ihr vielleicht in der Panikzone? Und wir sind da rausgegangen, hey, lauter so coole Leute wie ich, gell? Wir haben die Liste durchgelesen und haben gesagt, pff, das lässt uns alles völlig kalt. So ein bisschen auf der Straße Leute anquatschen, zu politischen Themen befragen, kein Problem. Zu irgendjemand hingehen und fragen, können wir ein bisschen arbeiten, damit wir Geld haben, damit wir was zum Essen kaufen können, kein Problem. Haben wir alle schon hinter uns. Haben die Liste durchgelesen und das letzte Ding war, geht nach Freiburg in die Fußgängerzone und inszeniert einen Streit mit so und so viel Dezibel. Das heißt, schreit einander an. Und da haben wir alle gesagt, huh, das ist schon verrückt. Also das ist wirklich außerhalb der Komfortzone. Jetzt fangen wir erstmal an. Wir arbeiten einfach mal die Liste ab. Und wenn wir noch dazu kommen zu dem letzten, dann machen wir das halt noch so ganz zum Schluss. Und dann haben wir den ganzen Tag, sind wir geblieben in unserer Komfortzone. Dann haben wir gesagt, also eigentlich nehmen wir uns das selber auf den Arm, wir sollten das wirklich angehen. Wir haben den Streit geplant, wir haben das alles geübt, dann sind wir in die Fußgängerzone gegangen, wir wollten gerade anfangen, dann sagt einer, hey, ich muss nochmal geschwind aufs Klo. Ich sage, oh, zum Glück. Dann haben wir uns wieder aufgerappelt. Dann kam der Nächste. Ach, das sind doch gar nicht genug Leute. Das lohnt sich doch gar nicht, das anzufangen. Es war eine irre Erfahrung für mich. Wir haben den ganzen Tag alles Mögliche gemacht, nur um zu vermeiden, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Und an diesem Tag habe ich viel gelernt. Über Menschen allgemein, über mein eigenes Leben, aber vor allem auch über uns als Kinder Gottes. Warum fällt uns das so schwer, dieses Just do it? Weil es uns herausruft aus meiner eigenen Komfortzone. In meiner Komfortzone bin immer ich genug. Meine Talente sind genug, meine Gaben sind genug. In meiner Komfortzone kann ich mich immer auf mich selber verlassen. Für Gottes Aufträge brauchst du göttliche Kraft. In der Lernzone, ja vielleicht sogar in der Panikzone, da ist auf einmal nur noch er genug. Da kommst du auf einmal nur weiter, wenn du wirklich auf ihn vertraust und nicht nur über Vertrauen auf ihn redest. Und gelebter Glaube beginnt wahnsinnig oft dort, wo meine Komfortzone endet. So ist es einfach. Schaut mal rein in die Bibel. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, an seine Existenz zu glauben, während du in deiner Komfortzone dich wund sitzt, sondern es bedeutet, ihm dein Leben auszuliefern, zur Verfügung zu stellen. Klettern bedeutet ja auch nicht auf dem Boden stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich glaube, dass das Seil hält, sondern das Seil in das Leben, das eigene Leben in dieses Seil hineinzuhängen und in schwindelerregenden Höhen selber zu erleben, boah, krass, dieses kleine, dünne Seil hält mein ganzes Leben. Glaube bedeutet nicht, im Boot zu sitzen und davon zu singen, wie schön doch Jesus ist, sondern selbst aus dem Boot auszusteigen und bei Wind und Wetter zu erkennen, Jesus Christus ist tatsächlich genug. Immer und in allem. Jesus sagt zu dir und zu mir, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich dich. Der auferstandene Christus, der hat was vor mit dir. Und seine Frage an dich heute Morgen ist, bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen, um im Vertrauen auf mich zu leben, auf meine Kraft, auf meine Realität? Und wenn du heute Morgen mit Ja antwortest und es tatsächlich auch umsetzt, das ist Erweckung. Erweckung fängt nicht irgendwo da draußen an. Das fängt bei mir und bei dir an. Und deswegen, während wir jetzt Musik hören werden, ihr habt so einen Zettel bekommen, als ihr reingekommen seid. Da ist zweimal eigentlich genau das Gleiche, bloß einmal in Gelb und einmal in Rot. Und ich will euch herausfordern, dass ihr mitmacht. Nehmt diesen Zettel zur Hand. Wenn nicht, wenn ihr keinen habt, dann hebt kurz die Hand, da wird jemand vorbeikommen und euch einen geben. Und ihr habt wahrscheinlich auch einen Stift bekommen oder ihr habt schon einen Stift mitgebracht. Und ihr habt jetzt 3-4 Minuten Zeit, solange wir dieses Lied a cappella hören. 3-4 Minuten Zeit. Zweimal dasselbe draufzuschreiben auf diesen Zettel. Das heißt, ich nehme mir vor, Punkt, 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 und dann schreibst einfach einen Satz hin. Du brauchst keinen Aufsatz schreiben. Hast eh keine Zeit. 3-4 Minuten. Einen Satz, das nehme ich mir vor. Und du schreibst einmal auf die rote Hälfte drauf und einmal auf die gelbe Hälfte drauf. Hey, ich wünsche euch Gottes Segen dabei und ich wünsche euch Mut, aufzuschreiben. Konkret.